In dieser neuen Serie wollen wir über Ordenstraditionen und Mönchtum sprechen. Und deshalb haben wir gedacht, fangen wir doch gleich mit dem Anfang an und fragen, wie hat sich eigentlich die Tradition der Orden, wie hat sich das Mönchtum entwickelt, woher kommt das, wer waren die ersten Mönche und vieles weitere. Und es freut mich sehr, dass du, Gregor, wieder mal bei uns bist und mit uns darüber sprichst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Zuerst eine persönliche Frage an dich. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Als du das noch nicht warst, als du jünger warst, hat es sich manchmal ein bisschen in diese Richtung gezogen? Also hast du dir mal überlegt, vielleicht Mönch zu werden?
Ja, habe ich, genau. Ich war bei den Kapuzinern eine Woche. Ich war bei den Jesuiten. Das war es dann, glaube ich, auch schon, genau.
Und da hast du dir so ein bisschen überlegt, könnte das was sein?
Ja, genau.
Und war es nach dieser Woche dann gegessen oder blieb die Faszination?
Die blieb eigentlich Faszination natürlich für verschiedene Gemeinschaften, ja. Aber ist natürlich eine Frage der Berufung. Mhm. Und die habe ich bei mir nicht gespürt. Ja. Keine Berufung in diese Richtung.
Ja.
Ich habe, wie sich da für katholische Leute gehört, dass man sich irgendwann auch die Frage stellt, soll ich Priester werden? Das gehört auch dann in diesen großen Kontext. Und nein, diese Berufung habe ich nicht. Mhm. Ja.
Die hast du nicht.
Okay. Aber du hast dich dann quasi als Historiker aus einer anderen Perspektive und als Theologe aus einer anderen Perspektive mit diesen Themen beschäftigt.
Genau. Ganz genau. Mhm. Ja.
Und da sind wir eigentlich schon gleich beim Punkt. Das Mönchtum, das ist ja eben nicht was irgendwie Neues, und gleichzeitig ist es etwas, was mit dem Christentum in einer neuen Form aufkommt. Wo hat das begonnen? Wie kommt man plötzlich drauf, wir werden Mönche?
Weil vielleicht, wenn wir im Neuen Testament schauen, finden wir ja noch nichts davon.
Genau,
ja. Also da, zu dieser Zeit gab es damals ja quasi noch nicht. Wann und wie kommt das auf?
Ja, das ist eine höchst spannende Frage. Wenn man diese Frage vor 50 Jahren gestellt hätte, hätte man wahrscheinlich von einem wunderbaren Eingreifen Gottes geredet, dass da plötzlich sich junge Leute aufmachen und Mönche werden, da Anfang des 4. Jahrhunderts. Vor 50 Jahren noch hätte man davon gesprochen, dass die da in die Wüste gingen, weil sie mit der konstantinischen Kirche nicht zufrieden gewesen wären und dann quasi aus Unzufriedenheit in die Wüste gegangen wären. Und heute wird die Frage etwas anders gestellt. Man geht tatsächlich zum Neuen Testament zurück. Zuerst einmal die Einsicht, dass das Christentum vor allem eine Frage der Gemeinschaft ist und von Anfang an eine Frage der Gemeinschaft ist. Und in dem Punkt auch eine wesentliche Neuerung mit sich bringt, nämlich der Bruch mit der Blutsverwandtschaft. Also dass im Zentrum des Christentums eine Gemeinschaft steht. Mhm. Also es ist eigentlich viel weniger ein Glaube. Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge für wahr zu halten. Es geht vor allem darum, zusammenzuleben, zusammen in der Nachfolge zu stehen. Und dieses Zusammen hatten die frühen Christen auch enorm Mühe, das in Worte zu fassen. Was ist das überhaupt für eine Gemeinschaft? Sie sind keine Philosophie, obwohl das einige sagen. Sie sind auch keine Religio im antiken Sinne. Weil dann müssen sie einen Tempel und einen Kult und eine Liturgie haben, haben sie auch nicht. Sie sind auch nicht irgendwie ein Volk, obwohl diese Metapher auch gerne gebraucht wird. Aber das, was vor allem aufkommt von Anfang an, ist die Vorstellung quasi eine alternative Gemeinschaft, eine alternative Familie, aber eben nicht blutsverwandt, sondern herausgerufen von Gott. Das ist ja eine Wurzel mit Ecclesia. Und das andere ist eben, man nennt sich Bruder und Schwestern. Der Bischof ist der Vater, beziehungsweise Gott ist der Vater. Die Idee einer alternativen Gemeinschaft, eine Geschwisterschaft, was von Anfang an eigentlich da ist. Und das Mönchtum ist in dieser Linie.
Aber also diese Idee einer alternativen Familie, da könnte man ja sagen, ja, das gab es ja von Anfang an mit der Kirche.
Mhm, genau.
Ja, man hatte diese Gemeinschaften. Aber das Mönchtum war dann noch ein bisschen etwas anderes, oder?
Ja, genau. Ein Wissenschaftler, den ich hoch verehre, heißt Guy, ein französischer Autor, der viel zum Mönchtum gearbeitet hat. Und der schreibt irgendwann mal in einem Nebensatz, es gibt keine wundersamen Entstehungen beim Mönchtum, überhaupt nicht in die, also generell in der Kirchengeschichte. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wenn es um die Erforschung des frühen Mönchtums geht. Der Kontext spielt eine ganz, ganz große Rolle. Christinnen und Christen suchen immer in der gegebenen Zeit, in dem Kontext, ihre Gemeinschaften aufzubauen. Mhm. Und natürlich war von Anfang an eigentlich klar, dass ihre Gemeinschaften sind mit drin in der Gesellschaft, aber im 3. Jahrhundert wird der Kontext so schwierig, dass es für einige nicht anders geht, als aus der Gesellschaft auszusteigen. Und das ist eigentlich der Kern oder Urgedanke des Mönchtums. Also es ist die Zeit der Verfolgung, es ist die Zeit der Reichskrise. Gerade die Soldatenkaiser ab 234 ist es eine ganz schwierige Zeit für das Römische Reich, wo wir wirklich alle Jahre einen neuen Kaiser haben, weil der Vorgänger ermordet wird, eine Serie von Bürgerkriegen, wo viele Leute, vor allem junge Leute, dann als Soldaten dienen mussten. Es braucht unglaublich Geld, für Krieg zu führen. Die Steuern sind erdrückend. Und diese Gesellschaft schafft viele Leute, die aus der Gesellschaft herausfallen. Das sind zunächst keine Christen, auch Christen, aber nicht nur, die sich dann am Rande der Gesellschaft sammeln und dann in der Regel von Kleinkriminalität leben, von Schmuggel, von solchen Dingen. Aber genau in diesem Raum breitet sich eben dann auch das Mönchtum dann aus.
Kannst du das lokalisieren? Wo geschieht das zuerst oder geschieht das überall?
Dieses Problem mit den Leuten, die aus der Gesellschaft herausfallen, haben wir eigentlich im gesamten Römischen Reich. Da gibt es in Gallien die Bagauden, da gibt es in Nordafrika Gruppen, überall. Und die sammeln sich dann auch und machen dann wieder Probleme. Oft manchmal sind sie so stark, dass sie dann wirklich auch so die offene Revolte wagen, wo es dann noch mehr Blutvergießen gibt, was diesen Bürgerkrieg noch verändert. Der Kontext ist in Ägypten anders und das ist auch der Anfang des Mönchtums. Das hängt einerseits mit der geografischen Situation zusammen. In Ägypten ist es recht einfach, aus der Gesellschaft auszusteigen. Ich brauche nur vom Nil, wir haben eine lange Flussoase, Niltal, und wenn ich da aufsteige, 2-3 Kilometer in die Wüste gehe, bin ich quasi aus der Gesellschaft raus. Und dort gibt es in dieser Zeit, im 3., 4. Jahrhundert, Schmuggler, Banditen, Leute, die Steuern nicht mehr bezahlen können, Prostituierte, das sammelt sich alles da in diesem Raum. Und das ist genau das Milieu, in dem sich dann auch das Mönchtum ausbreiten kann. Hängt mit einem, also der Legende nach wird das dem Antonius zugeschrieben, der gilt als Vater der Mönche. Man geht heute davon aus, dass nicht nur er das war, dass es eine ganze Serie von Leuten gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also auch Christen gehen, werden gezwungen, in die Wüste zu gehen, aber leben dort dann ihre alternative Gesellschaft unter neuen Vorzeichen, eben außerhalb der Gesellschaft.
Aber könntest du trotzdem die Legende oder die Geschichte von Antonius so exemplarisch skizzieren, weil es ja doch irgendwie dann sehr wichtig wird, auch für die Rezeption des Mönchtums?
Das ist ein guter Hinweis. Das ist ein Buch, das Athanasius geschrieben hat, der berühmte Bischof von Alexandrien. Der hat ein Leben des Antonius geschrieben, gleich nach dem Tod von Antonius. Das ist der Bestseller im 4. Jahrhundert, das ist eines der beliebtesten Bücher. Und das merkt man auch, wenn man zum Beispiel die Biografie von Augustinus liest. In den Konfessiones erzählt er, dass die Bekehrung von Augustinus eigentlich anfängt mit der Lektüre von diesem Buch von Antonius. Bei Hieronymus ist es genau dasselbe, der liest das Buch und will auch Mönch werden. Und das ist etwas, was auch das 4. Jahrhundert dann kennzeichnet. Dieses Buch schlägt ein wie eine Bombe.
Also ein gefährliches Buch. Man liest es und will Mönch werden.
So ist es ganz genau. Es ist
wie Harry Potter. Man liest es und dann will man Zauberer werden.
So ist es ganz genau. Ja, genau. Es gibt so, Der Fänger im Roggen ist auch so ein Beispiel. Ein Buch, das einfach in eine Zeit gehört und die sehr typisch illustriert. Und das Leben des Antonius gehört da dazu, auf jeden Fall.
Und was ist sein Leben?
Ja, genau, genau. Athanasius erzählt, dass der Antonius eigentlich Bauer war in Mittelägypten, in einem kleinen Dorf namens Kome, das aber in dieser Zeit, Mitte 3. Jahrhundert, schon fast vollständig christianisiert ist. Es gibt eine Kirche, aber es gibt keinen Tempel mehr. Und Antonius geht da zum Gottesdienst, eben Mitte 3. Jahrhundert, und der Priester liest vor. Wie das genau funktioniert, ist auch nochmal eine spannende Frage, wie was Bibeln angelegt, aber angeht, wie das genau funktioniert. Aber jedenfalls, Antonius sitzt da im Gottesdienst und erzählt wird die Geschichte vom reichen Jüngling. Meister, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann zählt Jesus die 10 Gebote auf. Und der Jüngling sagt, mache ich alles schon, was kann ich noch mehr tun? Und Jesus sagt dann, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe alles, was du hast, und dann komm und folge mir nach. Und das schlägt beim Antonius ein, wiederum wie eine Bombe, er will das. Und ihm ist klar, das ist in sein Leben gesprochen, Jesus sagt direkt ihm das.
Dieser reiche Jüngling bin
genau,
ich
bin ich,
jetzt.
Genau. Und Antonius ist, zumindest wenn man Athanasius glauben will, er ist Waisenkind, schon älter, hat noch eine kleinere, jüngere Tochter, eine Schwester, aber die Eltern sind gestorben. Und er ist für einen Hof zuständig, der ziemlich groß ist, 80 Hektar, etwa 300 Auroren, sagt der Text, sind ja 80 Hektar, also ein ziemlich großer Bauernhof. Ein durchschnittlicher Schweizer Bauernhof hat 16 Hektar, also ziemlich viel Land. Und Antonius geht nach Hause, verschenkt die beweglichen Güter und gibt das Land den Nachbarn, damit die Steuern bezahlen können, und will als Asket leben. Diese asketische Bewegung hat sich eigentlich schon ab dem 1. Jahrhundert entwickelt. In den Kirchgemeinden und in den christlichen Gemeinschaften gibt es Leute, die mit ihrem Christentum möglichst ernst machen möchten, ein bisschen analog zu den Witwengemeinschaften. Asketische Bewegung nennt man das.
Hatten wir ja auch schon mit
Simeon, genau, ganz genau.
Einige waren so bewegt, dass sie auf eine Säule stiegen, wer das noch nachhören will.
So ist es. Aber das ist später, diese asketische Bewegung ist stark auch platonisch oder überhaupt von der antiken Vorstellung geprägt. Ich muss mich reinigen, ich muss die Selbsterkenntnis geht der Gotteserkenntnis voraus. Also ich muss zuerst mich selbst kennenlernen, ich muss meine Bedürfnisse kennen, ich muss wissen, wie ich funktioniere, wo meine Tugenden, meine Laster sind. Und wenn ich mich selbst genug kenne, kann ich mich auf den Weg zu Gott machen. Das ist so diese Idee, die hinter dieser asketischen Bewegung steht. Askese meint in diesem Zusammenhang auch nicht, dass ich da Hungerübungen mache, sondern Askese meint eigentlich nur üben. Also ich übe mein Christentum ein. Und Antonius sucht sich zu diesem Zweck einen Altvater, auch das ist gängige Praxis in der Zeit, und lebt mit diesem Altvater zusammen. Der Altvater gibt ihm Hinweise, eben, wie kann ich selbst erkennen. Auch das ist ein wichtiges Element. Gerade als Noviz kennt man sich selbst zu wenig, um die eigenen Tugenden von den eigenen Lastern zu unterscheiden. Der Fanatiker ist stolz auf seine Glaubenstreue, und der Leichtsinnige ist stolz auf seinen Mut und so weiter und so weiter. Man hat zu wenig Selbsterkenntnis zum Wissen, um eben Tugenden von Laster zu unterscheiden.
Und deshalb braucht es quasi, modern gesagt, ein Mentoring, ein Coaching, jemand, der erfahren, lebenserfahren ist, glaubenserfahren, und der quasi dann in das Leben von Antonius sprechen kann.
Ganz genau. Die spätere Legende wird ihm dann auch einen Namen geben, Paulus heißt er. Und darum gibt es auch in Ägypten ein Pauluskloster. Ihm zu Ehren, das ist dieser Paulus. Es gibt dann auch eine Legende von Hieronymus, der die Geschichte von diesem Paulus aufschreibt.
Und dieser Antonius, der geht in die Wüste, fühlt sich da irgendwie gerufen in ein asketisches Leben und wird laut der legendarischen Darstellung sozusagen wie der Archetyp dieses Mönchtums in dem Sinne.
Ja, zunächst noch, Athanasius beschreibt, dass dieser Antonius dann zu seinem geistlichen Vater kommt und sagt, ich habe eine Eingebung, ich möchte gerne in der Wüste leben. Und dann sagt der Altvater, es kommt nicht in Frage, also er sagt, es ist eine Neuerung. Und das gibt eigentlich ziemlich genau das wieder, was wohl die Christinnen und Christen in dieser Zeit gedacht haben von dieser Idee. Das gehört sich nicht. Christentum legt sich in Gemeinschaft, nicht alleine und nicht in die Wüste, sondern das gehört in die Gesellschaft hinein. Und Antonius geht trotzdem, obwohl sein geistlicher Vater dagegen ist. Das ist auch noch so ein Element, das wichtig ist. Er zieht sich dann zunächst in eine Höhle zurück, lebt dort für sich. Dann kommen auch die ganzen Dämonenkämpfe, die da beschrieben werden, recht ausführlich. Jetzt für unser Thema ist wichtiger, dass er dann eben plötzlich mit Leuten in Kontakt kommt, realisiert, die Wüste ist nicht leer. Da gibt es geflohene Legionäre, entlaufene Sklaven, da gibt es Leute, die Steuern nicht mehr zahlen können, es gibt kriminelle Schmuggler, es gibt Frauen, die sich prostituieren, einfach dieses Milieu von den Leuten, die sowieso schon aus der Gesellschaft rausgefallen sind und die eben sehr zahlreich sind in der Zeit. Und Antonius beginnt mit denen zu leben, zu diskutieren und über Gerechtigkeit, über das Evangelium und was das mit heute zu tun hat. Und die beginnen dann kleine Gruppen zu bilden, wie sie zusammenleben sollen. Und was sehr schnell kommt, und das ist auch im Text sehr schön beschrieben, so diese Idee, die heute würde man Alternativgemeinschaft, Alternativgesellschaft dazu sagen, ein Reich für sich. Man ist nicht mehr im Römischen Reich, sondern man ist eben in einem neuen Reich, wo neue Regeln gelten, und zwar nur die des Evangeliums. Und das ist eigentlich der Kerngedanke des Mönchtums. Wir machen eine neue Gesellschaft außerhalb der gängigen Gesellschaft. Wir sind nicht mehr in der Welt, wir sind nur noch für Gott da.
Und du hast gesagt, die haben sich eigentlich aus der Gesellschaft zurückgezogen. In Ägypten heißt es aber auch, man hat sich abgeschnitten von Wasser, abgeschnitten von Lebensmitteln. Das wächst ja alles dort beim Nil. Wie haben die überlebt?
Das ist zunächst, also wichtig ist, es gibt keine Regel, es gibt keine Vorgaben. Es ist eine reine Laienbewegung, es ist eine Jugendbewegung. Es sind vor allem junge Leute, die halt einfach weggehen können, weil die nämlich Kinder, das ist auch so ein Thema, das vielfach kommt. Wenn du Kinder hast, wenn du eine Frau hast, dann kannst du nicht.
Dann geht das nicht, ja.
Das geht für junge Leute, die nicht gebunden sind, und die gehen dann in die Wüste, machen eine Gegengesellschaft.
Also eine lustige Vorstellung von, du sagst Jugendbewegung, ich stelle mir da noch vor, Jugendliche sagen, die sagen, ja, ab in die Wüste, also eine lustige, eine spezielle Jugendbewegung.
Ja, ich vergleiche es in den Vorlesungen immer gerne mit den 68er Jahren, mit der Hippie-Bewegung.
Ja.
Weil die wollten auch Gegengesellschaft machen. Und es sind junge Leute. Und genauso muss man sich auch diese Wüstenväterbewegung vorstellen. Es gibt keine Regeln, jeder macht, wie er will. Es gibt auch Leute, die mit der ganzen Familie in die Wüste gehen, das gibt es auch. Es gibt Leute, die den heimatlichen Hof zum Kloster erklären. Es gibt auch alles. Es gibt wirklich sehr, sehr bunt alle möglichen Formen, und man haust da irgendwie zusammen oder alleine.
Aber getrieben von diesem Anliegen, ein dem Evangelium gemäßes Leben zu leben und zu führen. Eine Gemeinschaft, eine neue Form von Gemeinschaft.
Genau, es ist, es ist innerhalb der römischen Gesellschaft nicht möglich, als Christ zu leben, also steige ich aus und mache das außerhalb. Und das ist das, was dann auch sehr passiert. Am Anfang, wenn man, es gibt diese berühmten Apophthegmata Patrum, diese Geschichten der Wüstenväter, Aussprüche der Wüstenväter. Wenn man die ältesten Texte anschaut, habe ich genau dieses kleinkriminelle Milieu. Wenn ich die aufzählen würde, da Makarius der Große war ein Mörder, und Moses hat eine Räuberbande gehabt, und Paisia und Maria waren prostituiert. Also auch dieses kriminelle Kleinmilieu, das ist die erste Generation, und die zweite Generation sind dann einfach junge Leute vom Nil, die aus ihren gesellschaftlichen Zwängen davonlaufen und sich diese Wüstenväterbewegung anschließen. Und die dann alle machen, wie sie wollen. Diese Idee von Altvater setzt sich nach wie vor fort. Man sucht sich in der Wüste einen Altvater, bei dem ich lerne, also mich selbst kennenlerne, aber auch ganz praktisch, wo finde ich Wasser, wie organisiere ich Nahrungsmittel, wie lagere ich das, wie überlebe ich in der Wüste. Und das ist in Ägypten insofern recht einfach, weil die Grenze zwischen Wüste und Nil ist recht scharf. Ich habe wirklich links und rechts vom Nil das Gebiet, das überschwemmt wird, das sehr fruchtbar ist. Und dann kommt eine scharfe Grenze, dann kommen 200, 300 Meter lang oder hoch die Gräber, die alten, die sich schon ideal anbieten, wo man als Mönch leben kann. Und je weiter ich in die Wüste gehe, desto isolierter bin ich einfach. Die meisten leben am Rande in diesen Höhlen, also schönes Beispiel, dass man das Grab von Tutanchamun ausgegraben hat, musste man zunächst durch die Hinterlassenschaften dieser Mönchsväter durchgraben, bis man dann wirklich zu den altägyptischen Sachen gekommen sind, weil die hausen alle da.
Ah, oh, wow, ja. Okay. Ja.
Und das ist eigentlich also es gibt ein paar wenige Leute, die wirklich ganz in der Wüste leben, das sind ein paar ganz exotische Leute, aber die meisten leben da am Rand, und dann bin ich 2-3 Kilometer Fußmarsch und dann bin ich am Nil. Kann ich Wasser holen, ich kann als Erntehelfer mithelfen und nehme ein bisschen trockenes Brot mit in die Wüste, und dann bin ich wieder versorgt für eine Zeit lang.
Und es war ja auch nicht selten, dass diese Wüstenväter dann auch Einsiedler waren, also das hat irgendwie auch dazu gehört, manchmal in Gemeinschaft, manchmal allein, hast du schon gesagt. Aber es gab keine Regel.
Genau.
Es war noch, jeder konnte ein bisschen machen, wie er wollte oder wie der Altvater gesagt hat. Wann kam dann die Regel auf? Die wird ja immer wichtiger.
Ja, genau. Zunächst einmal ist es sehr, sehr chaotisch. die ganze Angelegenheit. Und es ist eine Laienbewegung, der Bischof hat nichts zu sagen. Also es ist, man ist stolz auf die Kirche, man ist stolz aufs Christsein. Man würde das auch nie sagen, wir sind jetzt gegen Konstantin wegen so etwas, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber man ist Christ natürlich, aber man würde nicht behaupten, man ist nicht geweiht, man gehört nicht zum Orden. Es gibt natürlich manche einzelne Leute, die das sind, aber eigentlich die absolute Mehrheit sind reine Laien, ist eine reine Laienbewegung.
Ja.
Die Idee, das zu strukturieren, das liegt eigentlich auf der Hand. Wenn ich da als Wüstenvater lebe, was passiert, wenn ich alt bin, wenn ich krank bin, wenn ich nicht mehr an den Nil gehen kann, um zu arbeiten, wie soll ich dann überleben? Und das hängt vor allem mit einem Menschen zusammen, der heißt Pachomius. Pachomius ist ein typisch koptischer Name, heißt der Falke. Der hatte heidnische Eltern, kommt aus dem Süden von Ägypten, ist eingezogen worden in die römische Armee, war eine Zeit lang Rekrut und das hat ihm eigentlich auch ganz gut gefallen, der römischen Armee, weil es regelmäßig zu essen gibt, wenn man weiß, was man zu tun hat. Also eine gewisse Freude als Legionär. Hat dann als Rekrut irgendwas ausgefressen, wir wissen leider nicht was. Und hat dann scharfen Arrest bekommen und sitzt dann in der Zelle und erhält Besuch von Christen, die Gefangenen besuchen. Und diese Begegnung mit Christen, die Essen bringen, und zwar nicht nur den Blutsverwandten, das sonst üblich ist, sondern allen, die da sind, das hat ihn so tief berührt, dass er sich dann bekehrt, wird dann unehrenhaft entlassen, würde man heute sagen, und schließt sich der Wüstenväterbewegung an. Hat dann einen Altvater, der viel meditiert, viel betet und darüber auch gerne das Essen vergisst. Hygiene ist auch nicht groß geschrieben. Es gibt von Antonius den berühmten Ausspruch, was ist eine Mönchskutte? Also was ist ein gängiges Kleid für einen Mönch? Und Antonius sagt, ein gängiges Kleid für einen Mönch ist ein Gewand, das du eine Woche lang auf dem Marktplatz liegen lassen kannst und keiner klaut es.
Oh wow, ja.
Und das ist auch ganz typisch, weil eben es gibt keine Strukturen, keine Regeln, es gibt keine Kutten, all das kommt eben jetzt erst mit diesem Pachomius. Dem passt es nämlich überhaupt nicht. Also diese mangelnde Hygiene und der Altvater, der ständig betet und darüber das Essen vergisst. Und ja. Und irgendwann sitzt er da am Nil, wäscht sich die Füße und überlegt sich, wo war ich glücklich? Natürlich in der Armee. Und die grosse Idee ist eigentlich, diese Armeeerfahrung mit der chaotischen Wüstenväter-Hippie-Erfahrung zu fusionieren. Das ist eigentlich so der Urgedanke des Mönchtums. Und er macht das genau so. In der Legende ist es dann ein Engel, der ihm erscheint und sagt, ja, mach es so und so. Und dann habe ich eigentlich so die drei Kernelemente von Armee, die übernommen werden. Natürlich gewaltlos, keine Waffen, aber ich habe eine Kaserne mit einer Mauer außenrum, das drin und draußen unterscheidet. Nur Leute, die dazugehören, dürfen rein.
Das Kloster, die Klausur dann?
Später die Kloster, Klausur, ganz genau. Dann natürlich die Kleidung. Pachomius schreibt vor, dass sie alle die Kleidung eines Wanderphilosophen tragen sollen. Also eine Melote, eine Kutte, wie das damals üblich ist. Eben, ich habe vorhin von Asketen schon geredet. Wenn man den Leuten damals erklären muss, das machen wir, dann sagen sie alle, wir leben wie die Wanderphilosophen, wir leben asketisch, und dann war für die Leute klar, was das ist. Und darum erhalten die auch das Gewand alle eines Wanderphilosophen, aber mit der Struktur der römischen Armee, wird dann aufgestickt, wer welchen Rang hat. Und zwar zunächst entlang des griechischen Alphabets, also ein Alpha ist der Chef, das Alpha-Tier, und dann geht's bis zum Omega, und ein Xi sind eher die kompliziert Denkenden, und ein Jota sind eher die simplen Leute. Und das geht dann nicht, weil es aus allen Nähten platzt. Und dann übernimmt er die Organisationsform der römischen Armee. Also es gibt Zenturien und Dekurien. Also die ganze Hierarchie wird da aufgebaut.
Das sind die drei Punkte?
Drei Punkte, Dienstreglement habe ich vergessen. Ah. Das Wichtigste am Ganzen eigentlich. Eine klare Regel, wie das funktioniert. Und wenn man dieses Ding liest heute, Hieronymus hat es glücklicherweise auf Latein übersetzt für seine Frauengemeinschaften, das riecht schon stark nach Rekrutenschule.
Ja.
Also wenn Trompete schallt, alle Mönche antreten und dann in Kolonne ab in die Kirche. Und dann sitzt man da und flechtet Körbe und Matten. Und einer steht vorne und betet vor und die Mönche singen Halleluja zwischendurch, aber dann wird gearbeitet. Und dann halt auch sehr gewachsene Regel. Es geht ums Essen, es geht um die Krankenstation, spielt eine große Rolle. Und man merkt auch, da, wo viele Regeln sind, gab es viele Diskussionen und das hat man dann auch vermehrt. Mhm. Es gibt zum Beispiel nach dem Essen ein Dessert, also so Studentenfutter, sagt man auf Schweizerdeutsch, ich weiß nicht, trockene Nüsse und Datteln und Rosinen, sowas. Und da gibt es eine ganze Serie von Gesetzen dazu. Niemand darf selber sich nehmen, alle sollen etwas beten, wenn sie bekommen. Man darf sich nicht die Kapuze füllen, man darf keinen Handel treiben, man darf sich kein Lager in der Zelle anhäufen.
Das ist spannend, quasi, das sind Indizien. Da, wo es mehr Regeln dazu gibt, da muss man vermuten, dass viel diskutiert, ja, genau. Dass es Anlass zur Diskussion.
Ganz genau. Und es ist eine gewachsene Regel, das ist auch wichtig. Ja. Und es gibt einen Strafanhang. Und man hat den Eindruck, wenn man es liest, der gute Pachomius hat sein Leben lang nichts anderes gemacht als Prügel ausgeteilt für Mönche, die sich nicht anständig betragen haben. Aber man muss auch sagen, in dieser, ich habe vorhin schon erzählt, diese unsichere Zeit, das war Himmel auf Erden. Regelmäßig zu essen, du weißt, was du in 10 Jahren machst, wenn du krank bist, gibt es eine Krankenstation. In der Krankenstation gibt es Wein und Fleisch, die Mönche essen sonst vegetarisch. Aber in der Krankenstation gibt es Fleisch und Wein, das ist schon unglaublich, das ist schon toll.
Hatten die auch schon die geregelten Gebetszeiten, also 5 oder 7, oder war das noch anders?
Pachomius spricht von dem fast nichts.
Okay.
Also es hat wirklich nichts mit Benedikt zu tun. Wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt geistig erbaut werden und diese Regel riest, dann muss man, wird man schwer enttäuscht.
Okay.
Es ist einfach wirklich nur, was passiert, wenn ein Mönch sich die Füße nicht sauber wäscht oder wenn ein Mönch den Strick seiner Kutte verliert und dann gibt es Kollektivstrafen. Und also wie, es ist wirklich Rekrutenschule. Wer da mal war, wird sich sehr zu Hause fühlen.
Ja.
Und für alle anderen ist es eher nichts.
Ja.
Ja.
Aber das ist quasi mal so ein Anfang der Regeln, gewisse Spielregeln definiert, wie sich so eine Gemeinschaft organisieren muss, wie da, worauf dann spätere Regeln auch wieder aufbauen können und das dann auch anfüllen mit stärker geistlicher Praxis.
Ja, genau. Zwei Dinge sind vielleicht noch wichtig. Pachomius macht eine Sammlung von Einsiedeleien. Also die Mönche haben ihre Zellen, die leben alle in ihren Zellen. Es ist nicht ein Benediktinerkloster, wo die Leute einen Schlafsaal haben, sondern Mikro-Einsiedeleien quasi, alle nebeneinander und dann leben sie so zusammen. Es ist eine Laienbewegung, es gibt zwar eine Kirche, aber es gibt keine Priester. Mhm. Am Sonntag geht man ins benachbarte Dorf, um am Gottesdienst teilzunehmen und sonst arbeitet man zusammen in dieser Kirche. Einer betet vor und alle flechten an ihren Körben und Matten und das führt dann auch dazu, dass das Kloster recht schnell reich ist, weil man einfach unglaublich billig produzieren kann. Mhm. Pachomius sagt zwar, wir wollen nicht reich werden, darum soll man die Materialien billiger verkaufen, als es sonst üblich ist, was erst recht dazu führt, dass man reich wird. Das ist so dieser IKEA-Effekt. Das ist ein Punkt. Und es ist ihm auch wichtig, es gibt auch Geschichten, wo er ein ganze Warenlager abbrennen lässt, weil die Leute zu viel gearbeitet haben, weil man eben so reich wird. Aber es ist dennoch das, was passiert.
Mhm. Wir haben jetzt mehrfach schon Benedikt angesprochen und seine Regel. Aber bevor wir zu ihm kommen, vielleicht, wie hat sich's von Pachomius aus entwickelt bis zu Benedikt? Gibt es da noch andere wichtige Regeln, die da reingespielt haben?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist, ich habe schon erzählt, Jean-Claude Guise hat immer gesagt, es gibt keine wundersamen Entstehungen im Mönchtum. Mönchtum funktioniert immer im Dialog mit dem Kontext.
Mhm.
Und diese erste Form des Mönchtums ist entstanden in einem Kontext, der sehr feindlich dem Christentum gegenüber ist. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als aus Gesellschaft auszusteigen und Gegengesellschaft zu machen. Und 50 Jahre nach diesen ersten Gründungen hat sich ja das Römische Reich bekanntlich stark gewandelt. Konstantin war dann schon durch und wir haben jetzt christliche Kaiser und das Christentum ist quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Mhm.
Und ein ganz wichtiger Name ist Basilius, der in der Mitte des 4. Jahrhunderts diese Klöster besucht von Pachomius. Es gefällt ihm, wie die Leute da auf der Suche nach Gott sind, aber er kritisiert es auch ganz stark. Einerseits, weil die Frage nach Gebet überhaupt keine Rolle spielt, also die geistliche Frage, null, nichts. Und das Zweite, was ihm nicht gefällt, ist diese Vorstellung der Gegengesellschaft. Jetzt ist man in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also muss das Mönchtum auch in der Mitte der Gesellschaft existieren.
Mhm.
Und als er dann zurückkommt, versucht er, diesen Gedanken aufleben zu lassen. Also ein Beispiel ist das Krankenlager. Es gibt dieses Krankenlager, dieses Lazarett in den pachomianischen Klöstern, wo man sich eben pflegen lassen kann, aber nur für die Mönche. Mhm. Und Basilius sagt, es geht nicht. Ihr könnt nicht einfach nur für euch da in der Wüste euer Ding machen und alle anderen sind euch egal. Mhm. Jetzt, wo die Gesellschaft christlich geworden ist, der kommt dann zurück zu sich nach Caesarea und das Erste, was er macht, ist, er gründet eine Gemeinschaft, die einen Krankenlager unterhält, aber offen für alle. Und dann können eben alle Leute kommen, die krank sind, die Reichen bezahlen was, die Armen können sich umsonst pflegen lassen und dann wird man gepflegt, bis man entweder gestorben ist oder gesund ist. Und das ist das erste Spital in der Antike.
Spannend.
Und das ist so ein Element, das ihm ganz, ganz wichtig ist. Das Mönchtum muss in die Gesellschaft hineinwirken. Also das Mönchtum muss ein Denkmal für das Evangelium sein.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Also eine enorm spannende Entwicklung, die hier, oder eine Verschiebung, eine Weichenstellung, die quasi da passiert. Von diesen Gemeinschaften, die quasi deren selbst, die einfach ihr eigener Selbstzweck sind, für sich zu existieren, eine Weichenstellung hin zu was ist quasi, ist die Kapazität oder das Potenzial dieser Gemeinschaften, die dann das wieder zurückwirken kann in die Gesellschaft.
Ja, genau.
Also später wird es ja dann wahrscheinlich auch noch Bildung, es kommen dann weitere Aufgaben noch dazu.
Ja, genau. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist immer der Kontext. Mhm. In was für einem Kontext lebe ich und welche christliche Gemeinschaft ist in diesen Kontext hinein wichtig? Mhm. Und es sind immer Gründungen, die genau eine Antwort auf diesen Kontext geben, die dann reüssieren. Und eben, das war ja auch die Idee von Basilius, wir haben jetzt eine andere Gesellschaft, jetzt sind wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen, jetzt müssen wir in der Mitte der Gesellschaft sein. Und darum auch die Idee, in die Pfarreien um den Priester herum soll es quasi eine Basisgemeinschaft geben, die monastisch organisiert ist, einmal für Männer und einmal für Frauen und dann für Familien etwas weiter. Basilius macht quasi aus allen Christen, allen Christinnen Mönche. Schreibt dann eine Regel, die heißt so, ist aber eigentlich keine Regel, ist auch von ihm nicht so überschrieben worden, ist eigentlich eine Art FAQ, wie soll ich als Christin leben? Und zwar nur basierend aufs Evangelium.
Ja.
Und für alle. Also die Idee schon, dass ich trenne zwischen Leute, die Mönch sind und Leute, die das nicht sind, ist ihm völlig absurd. Er macht im genau das, was dann Luther später auch wieder machen wird. Es sind alle berufen, nach ihren Möglichkeiten da mitzuleben. Mhm. Und das ist auch der Schlüssel zu seinem Text, der dann später Regel heißt, aber eigentlich gar keine Regel ist.
Mhm. Und später wandelt sich dann der Kontext wieder. Wir haben im Römischen Reich Umbrüche und alles steht irgendwie Kopf. Und in dieser Situation kommt dann Benedikt.
Vorher noch gibt es noch eine wichtige Figur, ist Augustinus.
Ja, ja.
Augustinus, das ist schon Anfang Völkerwanderungszeit. Augustinus stirbt dann, während die Vandalen sein Hippo Regius belagern. Und er kritisiert Basilius quasi in dieser Idee, dass er Basilius aus allen Mönche Nonnen macht. Mhm. Und sagt, das Mönchtum muss eine spezielle Berufung innerhalb der Kirche sein. Es ist nicht etwas mit Gegengesellschaft, wie das Pachomius macht, aber es ist eine spezielle Berufung innerhalb der Kirche. Nicht eine bessere Berufung, aber einfach, manche sind berufen dazu. Und Hintergrund ist wieder der Kontext, Völkerwanderungszeit, es bricht alles zusammen, es funktioniert nichts mehr. Und für ihn ist quasi Mönchtum eine Wohngemeinschaft für diejenigen, die führen, leiten, bilden sollen. Das ist so seine Idee. Und er schreibt dann auch eine Regel dazu, wie können solche Alpha-Tiere zusammenleben, ohne Streit zu bekommen. Das ist auch das Motto der Regel.
Ja.
Und das, was wir... Also zwei Punkte sind wichtig. Das erste ist, im griechischen Osten richten sich auch die Mönche heute noch alle nur an Basilius aus. Obwohl sie faktisch nicht das machen, was Basilius wollte. Mhm. Also diese Idee, Klöster zu machen, die sich absondern, das hängt dann später mit Entwicklungen innerhalb der griechischen Kirche zusammen. Hesychasmus und Palamismus spielt dann eine große Rolle. Das ist nicht, was Basilius wollte, aber wenn ich einen griechischen Mönch heute frage, welcher Orden bist du, dann schauen die zuerst ein bisschen komisch und dann sagen sie, ja, natürlich folgen wir Basilius, was denn sonst? Ja. Das, was ich jetzt beschreibe, ist das, was im Westen passiert. Und im Westen ist es so, dass ich diese drei Mutterregeln habe, eben Basilius, Augustinus und
Benedikt.
Pachomius, habe ich schon gesagt.
Ja.
Benedikt kommt erst später. Ja. Aber was man macht, ist, dass man mischt. Also mit Pachomius Gegengesellschaft, mit Basilius in der Mitte der Gesellschaft oder mit Augustinus zum Leiten und zum Führen. Mhm. Und je nach, was für einen zeitgeschichtlichen Kontext ich habe, nehme ich halt ein bisschen mehr Pachomius oder ein bisschen mehr Basilius oder ein bisschen mehr Augustinus. Und das sieht man auch sehr schön mit beiden Abhängigkeiten von den Regeln. Die mischen dann einfach bunt. Mhm. Brauche ich mir das, brauche ich mir das, brauche ich mir das. Und was dann passiert ist, dass die Regeln einfach immer dicker werden, weil sie halt voneinander abschreiben und sich und das ist dann die Größe. Benedikt sitzt da, wenn man die ganzen Abhängigkeiten anschaut, sitzt da mittendrin und die Größe von Benedikt ist einfach zu sagen, ich regle nur das, was ich unbedingt muss. Mhm. Auch er ist abhängig von Pachomius, weil es ist gerade die Zeit der Gotenkriege, als er lebte und sein Kloster hatte. Also eher Gegengesellschaft. Das Kloster muss eigentlich alles anbieten, weil es nichts mehr gibt, nichts funktioniert. Also muss ich viel selber machen. Übernimmt dennoch von Basilius, die Bildung ist wichtig, die geistige Entwicklung ist wichtig, nimmt da vieles auf, aber er regelt nur das absolut Notwendigste. Und er schreibt auch am Schluss, wenn ihr mehr wissen wollt, dann lest Basilius, dann lest Augustinus, da steht alles, was ihr wissen müsst, Cassian. Ja, aber ich regle nur alles, was absolut notwendig ist und alles andere könnt ihr auch selbst machen. Also er gibt dann eine Regel, wo es um die Psalmen geht und dann sagt er genau, an welchem Tag welcher Psalm zu beten ist. Und am Schluss sagt er, ja, wenn ihr es anders machen wollt, dann macht es halt anders. Aber ihr seid Mönche, ihr müsst beten. Ja. Das ist ganz typisch für ihn. Auch ja. Kleider ist genauso. Es ist ihm klar, wenn du im Norden bist, brauchst du andere Kleider, als wenn du im Süden bist, wo es warm ist. Ja. Mhm. Man regelt nur das, was absolut notwendig ist. Und das Zentrale ist, wir sind eine Schule im Dienst des Herrn. Mhm.
Und das macht wahrscheinlich seine spezifische Regel auch so einflussreich, und weil sie so adaptierbar ist, weil sie diesen Spielraum lässt, durch die Jahrhunderte das zu regeln, was nötig ist, und die anderen Sachen quasi dem Kontext anzupassen.
Ganz genau, das ist die Größe von Benedikt, genau. Ja.
Wenn wir jetzt in die Gegenwart springen, wir werden in den nächsten Folgen auch noch mit Menschen sprechen, die selbst in diesen Traditionen drin sind, die sich da selbst drin verorten, also mit Benediktinern und Zisterziensern und wenn wir da alles noch interviewen werden. Vielleicht noch eine Grundunterscheidung. Weil es gibt ja scheinbar einen Unterschied zwischen einem Mönchen und jemandem, der einfach in einem Orden lebt. Das ist ja nicht genau das Gleiche. Könntest du uns das kurz erklären?
Ja, da tauchen wir in katholische Sachen ein. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist, ein Christ ohne Gemeinschaft gibt es nicht. Mhm. Es gibt das berühmte Wort, das man Tertullian zuschreibt, ein Christ ist kein Christ. Das ist so das, was dahinter steht. Und darum ist die ganze Frage nach den Mönchen und den Ordensregeln nicht einfach was katholisch, sondern es geht uns alle an. Mhm. Das ist der erste Punkt. Aber natürlich hat sich das dann herauskristallisiert, was eigentlich Augustinus nicht gepasst hat, was auch Basilius nicht gepasst hat, nämlich eine Trennung zwischen den Laien und den Mönchen. Und innerhalb des Mönchtums dann auch wieder Unterscheidungen. Dann gibt es diejenigen, die auch noch Priester sind, das sind die Patres. Dann gibt es die Laien und ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man aber die Geschichte des Mönchtums anschaut, habe ich ganz unterschiedliche Aufbrüche, unterschiedliche Gruppierungen. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich letztlich immer nur die Kirche, die dann hinterherhechelt hinter diesen Gruppierungen, um die dann versucht, irgendwie einzufangen und irgendwie geregelt zu bekommen. Weil es natürlich auch, da gibt es alle möglichen Pflänzchen und manches ist halt einfach auch Unkraut und muss ausgerissen werden. Und dann versucht man das zu regeln. Also muss man irgendwie Strukturen schaffen, wo man Ordensregeln prüft, wo man schaut, dass kein Missbrauch passiert. Einfach all diese Dinge. Und das ist wichtig und richtig. Aber der Kerngedanke ist, wir alle gehören in eine Gemeinschaft, wenn wir als Christin, als Christ leben wollen.
Mhm. Und aber wo landet man dann quasi in dieser Regelung? Was ist jetzt quasi das etablierte Vokabular, um zu sagen, das sind Mönche und das sind Orden?
Also einerseits habe ich ein geregeltes Zusammenleben von Leuten, die, auch das ist etwas, das dann erst im 16. Jahrhundert aufkommt, die Idee, dass ich ein Noviziat mache, dass ich schlussendlich in einen Kloster eintrete, dass ich Profess ablege und dann verspreche, diesen Regeln zu gehorchen und dann bin ich drin. Mhm. Auch das ist etwas, was ich am Anfang nicht hatte. Am Anfang bin ich einfach eine Zeit lang bei Pachomius gewesen und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. man kommt auch bleiben, wenn ich wollte, aber ja. Es gibt nicht die Idee der Aufnahme. Und es sind auch zuerst Frauenklöster, die das entwickelt haben, weil man die mehr regeln wollte. Das war sowieso immer so, Frauen ist immer gefährlich, wenn die zu viel sind. Dann hat man die Strenge geregelt, hat dann auch Aufnahmerituale gemacht, die man dann später auch auf die Männerklöster ausgedehnt hat. Und das heißt, Leute, die in einem Kloster leben und diese ewige Profess abgelegt haben, die gehören ganz dazu und die anderen schwirren rundherum.
Und soweit ich das verstanden habe, würde man sagen, jemand ist ein Mönch, wenn er in der kontemplativen Tradition steht. Also zum Beispiel ein Benediktiner oder ein Zisterzienser. Aber ein Franziskaner ist nicht klassischerweise ein Mönch, sondern ist, jemand in einem Orden.
Ja, genau. Auch das ist eine schwierige Unterscheidung. Ja. Hängt mit der Begriffsgeschichte von Mönch zusammen. Das gilt auch bei Nonnen. Also Mönch kommt eigentlich vom Wort Monos, alleine, ist jemand, der alleine lebt. Das ist die ursprüngliche Idee auch bei Antonius gewesen und dann bei Pachomius dann aufgenommen worden. Aber schon in der Antike wundert man sich darüber, nennen sich Einzelgänger Monachoi und wohnen da zu Tausenden zusammen. Also das ist schon ziemlich absurd.
Ja.
Und diese Unterscheidung wird manchmal gemacht, aber ist nicht sehr scharf.
Okay.
Ja. Vor allem die Jesuiten legen großen Wert darauf, dass sie eben keine Mönche sind.
Genau, ja, genau. Dann würde ich etwas gerne ausprobieren. Und zwar zu Beginn dieser eben Serie über Ordenstraditionen so ganz kurz eine Landkarte zeichnen. Vielleicht von den wichtigsten Orden ganz kurz, wofür sind die bekannt? Und das muss jetzt auch überhaupt nicht irgendwie in jedem Fall ganz spezifisch sein, sondern es kann auch sein, von dir her als einfach als Katholik, wofür sind diese Orden bekannt? Zum Beispiel die Benediktiner. Was macht die aus?
Ich würde es, glaube ich, anders aufdröseln wollen, wenn ich das darf.
Du darfst. Du darfst.
Wenn ich die Geschichte des Mönchtums anschaue, habe ich große Aufbruchszeiten und große Umbruchszeiten. Mhm. Die erste große Aufbruchszeit ist natürlich 3., 4. Jahrhundert, wo die ganze Bewegung überhaupt entsteht. Also angefangen mit Antonius gegen Gesellschaft und dann Basilius in der Gesellschaft und dann Augustinus am Schluss. Gerade anschließend habe ich die erste Umbruchszeit, wo die oströmischen Kaiser versuchen, das Mönchtum in ihren Staatsapparat zu integrieren. Also man versucht es zu kontrollieren. Der Bischof ist eigentlich der Herr über diese Mönchsgemeinschaften und nur was der Bischof akzeptiert, darf existieren und niemand darf ohne das Zustimmen des Bischofs Mönch werden. All diese Dinge kommen in diesen Raum. Ist vor allem im Osten wichtig. Und man gibt den Mönchen auch Aufgabe. Mhm. Also die sollen sich für die Witwen und Waisen zuständig, für die Kranken sollen sie zuständig sein. Was dann aber auch dazu führt, dass das Mönchtum stark reglementiert und kontrolliert wird. Dasselbe habe ich dann auch im 8. Jahrhundert im Westen. Dort wird vorgegeben, dass alle Mönche im Karolingischen Reich Benediktiner sein sollen. Also alle anderen Regeln werden quasi abgeschafft zugunsten von Benedikt. Und Benedikt bekommt, also die Benediktiner kommen in dieser Zeit, viele Aufgaben zugewiesen. Was dann dazu führt, dass sie eben Schulen haben müssen, Spitäler haben müssen. Das ist so die erste Periode. Die zweite große Aufbruchszeit ist 11. bis 12. Jahrhundert. Die Franziskaner gehören dazu, die Dominikaner gehören dazu. Petrus Waldes gehört auch dazu, wo das Denken eine große Rolle spielt. Also raus aus diesen Klöstern. Die Armut spielt eine große Rolle. Wieder zu den Anfängen zurück, wieder wie Jesus das gemacht hat. Wieder unterwegs zu sein ohne Obdach. Auch die Kritik an Reichtum und Luxus spielt da eine große Rolle. Eine weitere große Umbruchszeit ist dann die Reformation, wo eben die Haltung von Martin Luther und den anderen Reformatoren, die das Mönchtum dann eigentlich ganz abschaffen, zugunsten der Idee, dass doch alle eigentlich berufen sind, das umzusetzen. Das Denken spielt eine große Rolle. Da gehören die Jesuiten hin, die Ursulinen, aber eben auch die reformatorischen Burschenschaften, Kollegien, blasen eigentlich dasselbe Horn, selbe Ideen, die da eine große Rolle spielen. Und dann habe ich das 20. Jahrhundert, wo die etablierten Mönchsgruppierungen, die Aufgaben, die sie da im 9. Jahrhundert im Westen bekommen haben, wieder weggenommen wird. Also keine Schulen mehr für Mönchsorden, keine Spitäler mehr. Die Säkularisierung spielt da eine große Rolle. Und das führt dann auch wieder zu einer großen Umbruchszeit, wo die Menzinger-Schwestern und die Baldecker-Schwestern und die Ursulinen all die Aufgaben verlieren, mit denen sie eigentlich groß geworden sind. Und das ist, wir stehen im Prinzip am Ende dieses Prozesses. Darum lehren sie auch die Klöster heute so, weil die quasi ihre Aufgaben verloren haben.
Und damit auch ihre Identität und ihre Daseinsberechtigung in dem Sinn.
Ganz genau. Ja, ja. Und dann, darum stehen wir auch wieder an einem Moment, einer Umbruchszeit, wo vieles in Frage ist. Und was wir eigentlich brauchen, ist eine neue Aufbruchszeit, wo man wieder eine Lösung findet, wie man mit dem Kontext, in dem wir stehen, eine Gemeinschaft gründen kann, dass quasi so Synergien schaffen kann und Lösungen bieten kann auf die Probleme der Zeit.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Und vor allem, was wir jetzt ja in den nächsten Folgen machen, ist, wir schauen noch ein bisschen zurück. Wir reden mit Leuten aus der Gegenwart, die sich in einer bestimmten Tradition verstehen und darin auch leben. Und gleichzeitig die Frage hinter dieser Serie ist natürlich immer auch, welches Mönchstum quasi braucht unsere Zeit und welche Form von geistlichem Leben und Gemeinschaften braucht der Kontext, in dem wir aktuell leben. Was wäre so deine These, was braucht unsere Zeit und was brauchen wir heute? Jetzt einfach mal, es ist eine These, es ist ja keine abgeschlossene Argumentation.
Ja, genau.
Vielleicht dein Gefühl oder deine Intuition.
Was mir auffällt, ist, diese alten Strukturen, wo es wichtig war, hinzugehen, dann 2 Jahre da zu sein und dann Professor abzulegen und dann bis zum Lebensende da zu sein, diese Strukturen haben sich in dieser schnelllebigen Zeit heute recht überholt. Ich glaube, es geht hin zu kleinen Gruppen, die sich um Lagerfeuer scharen und dann zusammen ihren Gottesdienst, ihr Christsein teilen, solche Dinge. Die Fresh Expressions, die Kirche neu. Also das Problem ist ja, diese Frage nach Gemeinschaft trifft nicht nur jetzt Mönchtum im engen Sinne. Letztlich ist jede Pfarrei auch so eine Form von Gemeinschaft und die lebt auch ganz stark vom Kontext. Und die katholischen, die reformierten Gemeinden sind letztlich Kinder des 19. Jahrhunderts. Natürlich gab es vorher schon Kirchgemeinden, die funktionieren aber etwas anders. Und jetzt diese Strukturen, das katholische Seite in diesem katholischen Milieu, wo der Turnverein katholisch war und die Sparkasse, Raiffeisenkasse katholisch und die KAB, katholische Arbeiterbewegung, wo alles quasi durchorganisiert war, das bricht heute weg, das implodiert. Und die große Frage ist, was kommt danach? Welche Form von Gemeinschaft funktioniert? Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig sein wird, Gemeinschaft neu zu leben, neu zu strukturieren. Aber das ist auch schon ein Gedanke, der Basilius hatte, wenn ich mich taufen lasse, dann werde ich Teil des Leibes Christi. Das Leib Christi ist Gemeinschaft. Also ich werde immer auch Teil einer Kirche. Und Teil der Kirche werden heißt Teil einer Gemeinschaft werden, heißt Teil einer ziemlich unsicheren Gemeinschaft werden. Also eine Bekehrung ist eine Bekehrung zu Gott, ist eine Bekehrung zur Kirche, ist eine Bekehrung zur Welt, aber auch zur Unsicherheit. Und ich glaube, dieser Gedanke von Basilius aus dem 4. Jahrhundert spielt heute eine ganz große Rolle.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gregor, dass du hier bei uns warst.
Gerne. Danke für die Einladung. Mal.